Dann hat der Spaß erst richtig angefangen. 3 bis 4 Monate, kompletter Absturz, abgenommen, konnte nicht mehr raus, konnte nicht mehr schlafen, konnte nicht mehr essen, Depression. Und das war dann halt auch gleichzeitig mein Wendepunkt. Ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, an dem Tag, wo ich meine erste Panikattacke hatte, habe ich Energy Drink gefrühstückt.
Warum spüre ich meine Angst und Panik im Unterleib und in den Oberschenkeln?
Darf ich dieses Thema kurz auseinandernehmen?
Wenn du einem Menschen, der heute mitten in seiner Angst steckt, einen einzigen Satz mit auf den Weg geben könntest, welcher Satz wäre das?
Thema Medikamente ist ja immer ein heikles Thema, weil man ja auch nicht will, dass die eigenen Bremsschläuche durchgeschnitten werden und man in einen Baum fährt. Die meisten Leute gehen irgendwie mit so einer Erwartung dran, dass Meditation irgendwie angenehm sein muss oder dass es irgendwie eine Entspannungsübung ist. Aber wenn du halt anfängst, ist Meditation halt einfach Vietnam, ne? Und dann fängst du halt an zu googeln, hockst in irgendwelchen Facebook-Gruppen, wo halt diese ganzen Leute dann auch drin hocken, die sagen, oh, eine Angststörung kann man nicht überwinden, das sagt die Wissenschaft. Ja, entweder du ziehst jetzt den Kopf aus dem Arsch oder es passiert halt nichts, ne? Oder es wird einfach nur noch schlimmer.
Was, wenn deine schlimmste Angst plötzlich zur Realität wird? Mitten in der Bahn, umgeben von Menschen und du hast absolut keine Kontrolle mehr. Genau das hat mein heutiger Gast erlebt und nicht nur das, es war der Beginn einer langen Reise durch Angst, Rückzug und völlige Isolation hin zu einem Leben, in dem er heute andere auf diesem Weg raus aus der Angst begleitet. Heute sprechen wir über diesen Weg und darüber, was es braucht, um sich Schritt für Schritt daraus zu lösen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabi spricht mit. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Fabian Spiegler. Ich habe jahrelang selbst unter Ängsten und Panikattacken gelitten. Heute arbeite ich als Hypnosetherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie und helfe täglich Menschen, sich genau davon zu befreien. Ganz kurz noch zur Info. Wir hatten während der Aufnahme ein kleines Tonproblem. Ein Mikrofon hat leider ein bisschen übersteuert, deshalb ist der Ton nicht ganz so klar. Hier bitte ich um Nachsicht. Und ich spreche heute mit einem ganz besonderen Gast, auf den sich sehr viele von euch gefreut haben. André Herrmann, auch bekannt unter Mindeat. Jemand, der selbst durch eine tiefe Krise gegangen ist und heute eben andere unterstützt, ihren Weg aus der Angst zu finden. André, herzlich willkommen. Wenn du magst, darfst du dich gerne kurz vorstellen.
Okay, ja, ich bin André. Der eine oder andere wird mich wahrscheinlich schon kennen. Relevant für den Podcast wahrscheinlich, dass ich 6 Jahre unter einer Angststörung gelitten habe, die sehr erfolgreich überwunden habe und jetzt mein Wissen teile mit denen, die es brauchen.
Ja, kurz und knapp. Ich habe ja schon mal in der Intro ein bisschen angeteasert, dass du selbst unter Ängsten und Panikattacken gelitten hast und es bei dir extrem war, auch mit diesem Thema übergeben und vor allem eben auch in öffentlichen Plätzen oder in den Bussen oder wo auch immer. Vielleicht magst du darauf noch ein kleines bisschen tiefer eingehen.
Ja, viel mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen. Also mein Hauptsymptom war besonders am Anfang halt die Angst vor dem Erbrechen. Also je schlimmer die Angststörung geworden ist, desto weit hat sich das Ganze irgendwie ausgeweitet. Hatte dann jetzt nicht mehr so das Thema oder das Symptom, wo man irgendwie mit dem Finger drauf zeigen konnte oder was man irgendwie isolieren konnte, sondern hat sich dann halt einfach irgendwie auf alles bezogen, bis ich irgendwann nicht mehr vor die Tür gehen konnte, ohne eine Panikattacke zu bekommen und mein Leben halt einfach komplett eingeschränkt war.
Mhm. Ja, du schreibst auch auf deiner Homepage, dass du also immer schon irgendwie so unter Ängsten gelitten hast und dann gab es aber auch eine Phase, wo es dir dann wieder besser ging und dann war aber ein Tag, wo du eine extrem krasse Panikattacke hattest im Kino, wo du mit deiner damaligen Freundin oder heutigen Freundin sogar noch warst und das war so dieser Wendepunkt oder wie war das bei dir?
Das war quasi von den 6 Jahren habe ich halt so gelebt, wie wahrscheinlich der Durchschnitt so lebt, einfach ablenken, das Ganze so gut es geht irgendwie runterzudrücken, einfach, ja, in diesem Widerstand leben und versuchen irgendwie das Leben drumherum aufzubauen. Mhm. An dem besagten Tag kam es dann nochmal zu einer Panikattacke, die dann quasi meinen Tiefpunkt eingeleitet hat, weil ich halt vorher in dem Glauben irgendwie gelebt habe, dass ich irgendwie auf einem Weg der Angstbewältigung bin, weil ich halt auch in dem Glauben gelebt habe, dass ich einfach nur lang genug warten muss und das Ganze irgendwie von allein wieder verschwindet.
Ja, kenne ich.
Pustekuchen und dann, dann hat der Spaß erst richtig angefangen. 3 bis 4 Monate, kompletter Absturz, abgenommen, konnte nicht mehr raus, konnte nicht mehr schlafen, konnte nicht mehr essen, Depression. Ja, und das war dann halt auch gleichzeitig mein Wendepunkt, weil ich da dann halt vor dem Punkt stand, wo ich die Entscheidung treffen musste, geht's jetzt so weiter oder wird es noch schlimmer oder verändere ich jetzt was?
Ja. Und an dem Punkt, wo du dann warst und dich gefragt hast, möchte ich jetzt was verändern oder nicht, wo hast du dann angefangen, nach Antworten zu suchen? War das auch wie bei mir dann erstmal bei Ärzten, Psychologen, Psychotherapeuten oder Psychiater sogar?
Also den Ärztemarathon hatte ich ja schon vorher. Das ist ja alles schon Jahre vorher passiert. Aber das größte Problem war zu der Zeit, also zu dem Tiefpunkt, halt einfach noch die Opferrolle, weil ich halt einfach in diese Opferrolle gesteckt habe und mir dachte, ja, andere sind irgendwie für mein Glück und für meine Angstbewältigung verantwortlich. Mich hat es einfach nur extrem schlecht getroffen. Niemandem geht so wie mir. Und da war halt auch meine Freundin so der Fels in der Brandung, weil die so diesen, ich sag mal, diesen russischen Pragmatismus hatte, so von wegen, ja, entweder du ziehst jetzt den Kopf aus dem Arsch oder es passiert halt nichts, ne, oder es wird einfach nur noch schlimmer. Ja. Also der erste Schritt war halt einfach einzusehen, dass ich halt, also ungeschönt, einfach ein Riesenopfer war und dass ich halt einfach die Verantwortung übernehmen muss und mich halt verändern muss.
Ja, ist so ein bisschen der Klassiker, gell? Ich kenne das nämlich von mir auch. Ich war auch lang in dieser Opferhaltung drin und ich glaube, da stecken heute auch noch einige drin, ohne es wirklich zu wissen. Und dann erstmal zu erkennen, okay, fuck, ich habe es eigentlich in der Hand. Ich kann was tun und nicht irgendeine Instanz im Außen, wo ich jetzt hinrenne und da gibt mir dann am besten Fall irgendwas, irgendein Mittelchen, wo es mir dann deutlich wieder besser geht. Da gehen wir nachher gegebenenfalls auch nochmal drauf ein.
Klar.
Ja, ich kenne das aus meiner Zeit auch noch. Und als du jetzt dann eben diesen Ärztemarathon hinter dir hattest, dann hast du wahrscheinlich auch erstmal gedacht, okay, keiner weiß eigentlich so richtig, was bei mir abgeht. Ich bin wahrscheinlich krank, komplett falsch, so wie ich bin. War das bei dir auch so? Oder?
Die Sache ist halt, du kriegst halt eine Diagnose und bis auf das neue Namensschild, was du da quasi bekommst, bist du trotzdem nicht schlauer, weil dir halt niemand was über die Ursache sagt. Das, was halt abgeklärt wird, ist halt, ja, ich will nicht sagen irrelevant, aber viel zu kurz gedacht halt meistens auch noch, wo wir später auch noch drauf eingehen können. Ja, aber das ist halt das Ding, ne? Dann kriegst du halt eine Diagnose und wenn du dann noch empfänglich bist und sowieso schon in einer Angststörung hängst, so, dann lässt du dich durch die Diagnose halt auch noch irgendwie in eine bestimmte Richtung lenken, weil du halt denkst, dass irgendwie mit dem Namensschild dann noch neue bestimmte Verhaltensmuster kommen müssen, weil du jetzt einfach krank bist oder jetzt einfach ein Angstpatient bist.
Ja.
Ja, deshalb.
So ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Ja, weil, klar.
Liest du dich ja da ein und dann denkst, okay, das ist auch da in diesen Diagnosekriterien mit drin. Dann muss sich das bei mir ja irgendwann auch in die Richtung entwickeln. Und dann entwickelt sich es halt meistens auch in diese Richtung.
Ja, und dann fängst du halt an zu googeln, hockst in irgendwelchen Facebook-Gruppen, wo halt diese ganzen Leute da noch drin hocken, die sagen, oh, eine Angststörung kann man nicht überwinden, das sagt die Wissenschaft.
Ja, ja. Ja, die Wissenschaft ist mittlerweile so, hat so einen Stellenwert wie der neue Gott oder so. Also so
auf mich. Ist halt einfach als Religion, ne?
Ja. Ja, ist schon so. Und da dann vielleicht einfach auch erstmal zu erkennen, okay, da läuft zwar was gerade in meinem Leben falsch, aber mit mir persönlich läuft eigentlich nichts falsch. Es ist eigentlich nur eine logische Folge von XY.
Natürlich, ja.
Und das darf man dann halt rausfinden, eben die Ursache. Ich finde es immer so extrem wichtig zu schauen, was ist denn die Ursache von meinen Symptomen oder egal von was. Dann halt nicht an der Oberfläche nur rumkratzen oder die ganze Zeit irgendwelche Symptome behandeln oder, ja, Symptome behandeln. Das ist ja so irgendwie das, wo es an der Oberfläche oft meistens drum geht. Aber wenn man dann wirklich tiefer schaut, was ist denn die Ursache, was ja meistens sehr individuell ist, kannst du nicht immer sagen, hey, du hast Angst, dann ist es auf jeden Fall genau das oder das.
Ja, ja.
Sondern man darf halt einfach mal schauen, wo kommt es denn her?
Ja, und auch mal davon wegkommen, was ich halt auch noch sehr häufig sehe oder höre, ist halt einfach dieser Mythos der grundlosen Angst oder meine Angst ist einfach Pech oder Zufall. Ohne Ursachen kann es halt keine Angst geben. Angst ist halt ein riesen Kampf für den Körper, sag ich mal. Der Körper muss halt super viel Energie aufbringen. Und das macht er halt einfach nicht aus Spaß, sondern er erkennt halt schon einen Grund. Und da ist uns der Körper halt oft auch, ist der Körper dem Verstand halt oft weit voraus. So dass der Verstand diese Ursachen gar nicht erkennt, aber der Körper halt eine Ursache erkennt.
Ja, ja. Und das halt dann aber irgendwo auch deuten zu können. Und da gibt es halt einfach leider meiner Erfahrung nach wenig da draußen, die das auch wirklich können oder die dir helfen können, rauszufinden, was ist denn eigentlich die Ursache? Weil eben, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ich bin dann auch zu Ärzten, Therapeuten, Psychiatern gelaufen und habe immer gehofft, gebt mir doch mal eine Antwort, mir geht es so extrem schlecht, bis mir dann einer dann halt Medikamente angedreht hat. Und dann habe ich gesagt, ich war immer im Widerstand dagegen, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, da verliere ich dann noch mehr die Kontrolle. Aber ich war dann an einem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich finde dafür jetzt einfach keine Lösung mehr. Wenn das dann die Lösung ist, dann nehme ich das jetzt halt mal. Und dann ging eigentlich das Zinnober los. Da habe ich dann 2,5 Jahre Antidepressiva genommen, hat dann verschiedenste Nebenwirkungen gehabt. Klar, die Gefühle waren schon auch zum Teil gedämpft. Ich hatte das Gefühl, mir geht es ein bisschen weniger schlecht. Mir ging es aber halt nicht gut. Und das habe ich dann halt irgendwann erkannt und dachte so, ich kann doch nicht abhängig sein von so einer Scheiß-Tablette, um ein einigermaßen erträglicheres Leben zu führen. Und dann habe ich halt auch angefangen, nach Antworten zu suchen und habe dann die verschiedensten Sachen ausprobiert. Also wirklich von übersinnlichem Schmuck bis hin zu taoistischer Therapie, Ernährung umgestellt und alles Mögliche gemacht. Vieles davon war auch hilfreich, aber vieles halt einfach auch komplett für den Arsch.
Ja.
Was hast du da so alles ausprobiert auf deine, wo es dann wirklich losging nach dieser Ärzte, nach diesem Ärztehopping, sag ich jetzt mal?
Also, erst einmal war es natürlich dieses ganze Aneignen von Wissen, ne, halt einfach lesen.
Noch mehr verstehen.
Ja. Zu der Zeit habe ich ja noch nichts verstanden, das war ja das große Problem. Ich war ja in dem gleichen Loch wie viele andere auch sind, so dass sie nicht mal die Grundlagen wissen, was Angst überhaupt ist, was ihre Funktion ist, was alles Angst auslösen kann. Das hat mir auch alles komplett gefehlt. Da musste ich ja auch erstmal mir das Wissen aneignen. Bin natürlich auch auf diese Sache reingefallen, so von wegen Angst ist nur Kopfsache. Hab dann auch lange Zeit nur halt damit gearbeitet. Bin halt natürlich auch, wie viele andere auch, am Anfang in dieses spirituelle, auf dieses spirituelle Gleis geraten, was mir zu der Zeit auch einiges gebracht hat. Aber im Endeffekt dann, ja, ich will mal sagen, vielleicht doch mehr Schaden gebracht hat, als es Nutzen gebracht hat. Aber da können wir auch noch drauf eingehen später. Erstmal war es das Wissen, dann war es halt ausprobieren ohne Ende, ne? Was funktioniert, was nicht funktioniert. Dann auch erstmal verstehen, dass viele Sachen einfach nicht funktionieren können, wenn man halt mit dieser Intention dran geht, damit die Angst loszuwerden, weil man halt ständig in diesem Widerstand drin hängt. Weiß nicht, jetzt irgendwie irgendwelche Atemübungen und während der Atemübungen da ständig irgendwie drauf zu hoffen, dass die Angst weniger wird. Was halt auch passieren kann, kurzfristig, dass man eine Ruhephase hat, aber auf lange Sicht das Ganze dann halt noch stärker wird, weil man im Kopf halt dann ja noch wildere Geschichten über die Angst hat und noch größere Widerstände gegen die Angst aufgebaut hat. Ist dann immer so ein zweischneidiges Schwert. Deshalb Intention halt auch immer ein Riesenthema.
Ja, dieser Widerstand, dieses Nicht-Haben-Wollen, ich kenne es aus meiner Erfahrung aus so gut eben von mir selber, aber auch von meinen Klienten, dass sie einfach dieses Gefühl der Angst nicht fühlen wollen. Und bei mir war es dann teilweise so, ich habe das dann irgendwann gelernt, okay, ich muss in Richtung Fühlen gehen, ich muss es zulassen, meine Arme öffnen, akzeptieren, annehmen. Dann dachte ich so, okay, geil, dann mache ich es jetzt, dann geht sie dadurch weg.
Ja.
Und dann, es ist so trickreich, unser Ego verarscht uns dann von vorne bis hinten und dann setze ich mich hin, sag, okay, ich fühle es jetzt, aber danach soll es dann unbedingt auch gleich wieder weg sein.
Ja.
Funktioniert halt nicht. Es funktioniert halt einfach nicht, aber das ist so trickreich, da darf man halt einfach üben. Ja, das geht halt nicht von heute auf morgen, weil du begegnest ja dann schon mal, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, der Hölle teilweise. Ja, und die Hölle zeigt sich dann aber nachher eigentlich so, dass es dann gar nicht die Hölle ist. Es ist im Endeffekt einfach nur ein Gefühl, wo ich halten kann. So war es bei mir und so hat sich dann eben aus diesem Widerstand, wurde es dann zum Aushalten, aus diesem Aushalten wurde dann immer mehr ein bisschen Akzeptanz und irgendwann war es dann einfach Normalität und dadurch hat sich das immer mehr beruhigt. Also das ist ein extrem großer Baustein, den es halt braucht.
Ja, absolut.
War es bei dir genauso, dass du von Anfang, du konntest wahrscheinlich auch nicht von Anfang an sagen, hey geil, Angst, da bist du wieder, ich liebe dich.
Nee, natürlich nicht. Also bei mir war ja auch Meditation und Achtsamkeit halt ein Riesenthema, ne? Ich habe ja quasi seit meiner Angstbewältigung habe ich ja quasi durchgehend meditiert mit kleinen Pausen dazwischen, insgesamt 8 Jahre, 7, 8 Jahre. Das war ein Riesenthema, aber auch erstmal zu verstehen, was also Fühlen überhaupt bedeutet.
Du hattest schon meditiert, oder wie?
Als ich angefangen habe mit der Angstbewältigung, habe ich halt angefangen mit der Meditation, aber habe halt quasi mehr oder weniger bis jetzt ist es halt einfach eine Routine von mir.
Ja.
Ja, aber auch erstmal zu verstehen, was Fühlen überhaupt ist, ne? Weil viele Leute fühlen ja gar nicht. Also sie sagen ja, ich fühle, also ich spüre die Angst ja quasi 24/7, aber das bedeutet ja nicht, dass sie die Angst fühlen, weil die meisten Leute denken ja über ihre Angst nach, statt sie zu fühlen. Sie halten ja andauernd an irgendwelchen Geschichten fest, woher diese Symptome kommen könnten, was sie bedeuten könnten, wie bedrohlich diese Symptome sind. Und das geht ja halt so weit, dass, und da bist du ja wahrscheinlich ein größerer Experte als ich, dass Leute quasi dieses Muster quasi aus der Kindheit mit durch ihr komplettes Leben ziehen, dass sie die Angst noch nicht einmal wirklich gefühlt haben, sondern ständig nur drüber nachdenken und sich dann halt wundern, warum sie seit, weiß ich nicht, 40 Jahren unter Angst leiden. Ja. Weil sie das Gefühl halt noch nicht einmal gefühlt und somit halt auch nicht verarbeitet haben.
Ja. Ja, tatsächlich. Also ich sehe das auch so. Ich bin ja eh so sehr stark überzeugt davon, dass sehr, sehr viel schon in der Kindheit passiert und als Basis gelegt wird und unter anderem dafür, dass wir halt Gefühle verdrängen. Wir lernen es ja nicht anders. Wir lernen erstmal überhaupt gar nicht, was ist denn überhaupt Fühlen? Und noch schlimmer, wir bekommen ja beigebracht, Gefühlen ist nicht richtig.
Ja.
Dann so in die Richtung, stell dich mal nicht so an oder was es auch immer noch dafür Sätze von Eltern gibt. Wenn wir das halt früh schon lernen würden, dann hätten wir eine viel bessere Basis, dann würde es gar nicht zu solchen Symptomatiken kommen, wie jetzt in unserer Schiene oder überhaupt vielleicht auch andere körperliche, psychosomatische Symptome. Das ist halt der Nachteil. Da darf man die dann halt wieder nach und nach eben ranführen. Erstmal zu dem Fühlen, akzeptieren, fühlen und zulassen lernen. So wichtig, aber halt auch, es ist einfach in der Theorie, aber halt nicht leicht.
Ja.
Also wirklich, ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, ich kann ja im Endeffekt eh nur über mich sprechen, aber das braucht halt einfach, wie gesagt, Übung, Übung, Übung. Und wie du sagst, dann über dieses Gefühl immer nur nachzudenken, während ich mich hinsetze und die Augen schließe. Es ist halt kein Fühlen.
Ja.
Ja, und du kennst wahrscheinlich dann aus deiner Meditationspraxis, dass wenn du mal die Augen schließt, da geht ja alles ab. Da darfst du dann erstmal erkennen, da musst du erstmal organisieren, wo merke ich jetzt eigentlich überhaupt irgendwas, was ich überhaupt fühlen, was ich überhaupt denken oder was auch immer. Und da darfst du dann halt einfach nach und nach dich da in die Richtung begeben und immer in den Körper, ich sage immer in den, fokussieren auf den Körper. Ja, aber ohne das dann wiederum zu bewerten oder zu benennen. Ah, hier ist jetzt ein Kloß und dieser Kloß ist jetzt meine Angst, alles klar, dann fühle ich jetzt den. Nein, das ist halt auch nicht.
Ja. Und auch vor allem am Anfang, wenn man so ganz am Anfang der Angstbewältigung ist, dann ist es halt auch einfach so, wenn du das erste Mal meditierst oder ne, anfängst mit der Meditation, dann ist es halt einfach Chaos im Kopf. Die meisten Leute gehen irgendwie mit so einer Erwartung dran, dass Meditation irgendwie angenehm sein muss oder dass es irgendwie eine Entspannungsübung ist. Aber wenn du halt anfängst, ist Meditation halt einfach Vietnam, ne? Ist halt absolutes Chaos und das dauert halt auch Monate, bis sich das irgendwie langsam mal einpendelt und dass man ja irgendwie das überhaupt einordnen kann und ja überhaupt auch mal körperliche Empfindungen wahrnehmen kann, ohne irgendwie ständig auf diese Gedanken einzusteigen.
Ja. Ja, weil das Ego, das rast ja die ganze Zeit oder will da reingrätschen. Ich bin halt davon überzeugt, dass es immer nur reingrätscht und dir sagt, hey, du musst jetzt noch E-Mail XY versenden oder du musst noch die Spülmaschine ausräumen oder hast du denn überhaupt schon deine Schuhe geputzt heute oder keine Ahnung. Und das macht es halt eigentlich nur, um dich davor abzuhalten, an diesen Schmerz eigentlich auch mal dran zu kommen. Ist ja im Endeffekt auch nur eine Schutzstrategie von deinem, die du aus der frühen Vergangenheit eben meistens hast. Dass dir sagt, schau da lieber nicht hin, das war damals lebensbedrohlich, deshalb halte ich davon fern.
Ja, und das Ego will es halt auch mal bequem, ne? Das Ego will halt nicht aus der Komfortzone raus, will halt das machen, was es sowieso schon gemacht hat. So. Deshalb fällt es uns ja auch so schwer, irgendwie neue Sachen zu lernen, neue Gewohnheiten aufzubauen.
Ja.
Zieht sich ja wie ein roter Faden durch jedes Thema quasi.
Ja, tatsächlich. Also, wenn du jetzt mal deinen Ansatz so im Kern beschreiben würdest, weil bei dir ist ja auch viel Akzeptanz, Annahme, Fühlen und bei dir sind auch noch andere Faktoren wichtig, was meiner Erfahrung nach auch mit sehr, sehr wichtig ist, wie zum Beispiel Ernährung, Sonne, einfach ein Lebensstil, der menschentauglich ist und nicht, wie es halt viele einfach auch nicht haben.
Ja.
Also kannst du mal da vielleicht ein paar Worte dazu sagen, weil ich weiß es auch nicht so genau.
Also, ich teile die Angstbewältigung auf in den, ich sag mal, mentalen Part und den körperlichen Part. Der mentale Part ist halt alles, was irgendwie mit Gedanken zu tun hat. Also lernen, Gedanken loszulassen, in den Körper reinzukommen. Das ist halt das Thema Akzeptanz, Achtsamkeit und dann halt den körperlichen Teil, wo es, wie du schon gesagt hast, darum geht, quasi einen Lifestyle zu leben, der, ich sag mal, artgerecht ist. Weil es halt einfach nur mal so ist, wir leben zwar in einer modernen Zivilisation und mit moderner Technologie, aber unser Körper hängt halt, was seine Anforderungen und Bedürfnisse angeht, immer noch genau da, wo er vor 10.000, 20.000 Jahren auch schon hang. Und diese Bedürfnisse können wir halt einfach nicht ignorieren. Ja. Dazu gehört zum Beispiel naturbelassene Ernährung, ausreichend Bewegung, Sonne, richtige Atmung, der soziale Aspekt. Das sind halt alles einfach Sachen, die man nicht ignorieren kann. Und man könnte das jetzt halt alles über biochemische Prozesse erklären, jetzt bei der Ernährung. Warum löst jetzt zum Beispiel ein bestimmter Nährstoffmangel Angst aus oder Panik aus? Aber ich sehe das Ganze halt einfach auf so einer Metaebene, von wegen eine Gefahr muss Angst auslösen und diese Faktoren sind halt offensichtlich Gefahren. Wenn ich zum Beispiel unter einem Kaloriendefizit leide, weil ich zum Beispiel abnehmen will, dann ist das zwar jetzt in dem modernen Kontext einfach nur eine Diät, aber im natürlichen, primitiven Kontext bedeutet das nichts anderes, als dass mein Körper das Signal bekommt, dass ich verhungere. Und das ist halt einfach offensichtlich eine Gefahr aus natürlicher Sicht. Also muss mein Körper darauf mit Angst reagieren. Und so sehe ich halt alle diese Aspekte von dieser Metaebene, weil sie halt einfach Gefahren darstellen. Und wenn es eine Gefahr gibt, muss der Körper mit Angst reagieren.
Ja. Ja. Macht absolut Sinn. Ich sehe das auch so, weil wenn wir zum Beispiel nur jetzt angenommen Ernährung mal nehmen, dann muss der Körper ja auf gewisse Dinge, wie zum Beispiel ein Nährstoffmangeldefizit, gibt es ja auch oft, was dafür verantwortlich sein kann. Aber wenn wir das jetzt immer bis ins Detail auf biologischer Ebene erklären würden, dann landen wir irgendwann bei der kleinsten, bei der Zelle, dann landet man irgendwann beim Atom, dann landet man irgendwann beim Licht. Ja. Das bringt halt einfach überhaupt gar nichts im heutigen Leben. Deshalb geht es darum, eher das Ganze primitiver zu betrachten, sehe ich auch so, dass wir das demjenigen einfach auch einfach machen. Weil bei mir war es oft auch so, wenn ich dann jemandem gefolgt bin, der das dann zu tief erklärt hat, ich war einfach irgendwann nur noch verwirrt und wusste gar nicht, was eigentlich abgeht und dachte dann, okay, fuck, das Ganze ist so komplex, ich werde mich davon nie befreien können.
Ja, du willst halt auch nicht irgendwo sitzen, weil du, ne, also dein erstes Ziel ist es ja sowieso erstmal die Angst loszuwerden und dann sitzt du da mit jemandem, der dann irgendwas über Mitochondrien erklärt und den Aufbau und so und dann denkst du so, ja, was will der mir erzählen, was soll mir das jetzt bringen?
Ja, Mann, absolut. So ging es mir eben auch. Aber dieses Weghaben wollen ist ja schon mal das erste Hindernis, das wir erstmal überwinden dürfen. Ja. Wenn wir das überwunden haben, dann können wir theoretisch weitermachen. Also deshalb finde ich den Ansatz mega gut und dass wir auch von verschiedenen Ebenen drauf schauen. Und ich habe ja eben die Kindheit noch sehr stark bei mir mit in der Arbeit mit drin. Arbeitest du damit auch so ein bisschen oder ist es bei dir eher so, dass du...
Ja, ich gehe also... In dem Sinne, dass ich sage halt, es sind halt Gewohnheiten und Verhaltensmuster, die viel aufrechterhalten. Und wann diese Verhaltensmuster entstehen, ist ja erstmal irrelevant, ne? Das Problem, oder dann geht es halt darum, irgendwie diese Gewohnheiten halt zu verändern, dass sie halt keine Angstursachen mehr schaffen. Wann diese entstehen, ist ja erstmal irrelevant. Ob die jetzt in der Kindheit entstehen oder ob sie jetzt entstehen, verändern muss ich sie ja sowieso. Das Problem ist halt, dass man als Kind halt nicht den Verstand dafür hat und nicht das theoretische Wissen dafür hat, überhaupt diese Sachen anzugehen, weil ja deine Eltern quasi eigentlich diese Rolle übernehmen müssten, dich halt in die richtige Bahn zu lenken. Und ja, also letztendlich, ich breche die Angstbewältigung halt immer so runter, dass es halt primär um Gewohnheiten geht. Und ja.
Jetzt mal angenommen, was mir jetzt da gerade kommt, angenommen, ich bin jetzt in der Kindheit, lebe in einer Familie, wo Leistung mit Liebe verknüpft ist. Und ich lerne dann als Kind, okay, ich muss, keine Ahnung, gute Noten schreiben, ich muss gut im Sport sein oder ich muss erfolgreich werden, dann lieben mich meine Eltern. Das kann ja ein Glaubenssatz sein, der da tief drin sitzt. Und daraufhin bauen wir dann unser Leben auf, überfordern uns die ganze Zeit, suchen nach dem Ziel oder nach dem Ereignis, dass wir endlich Liebe bekommen. Und dann kann ja das theoretisch eigentlich schon die Ursache davon sein, dass wir eigentlich unsere ganzen Bedürfnisse vernachlässigen. Ja, klar. Weißt du, dass wir dann anfangen, okay, wir ernähren uns nicht mehr gesund, weil wir die ganze Zeit nur noch arbeiten. Wir arbeiten ja, viel zu viel, weil wir, ja, genau. Wir arbeiten viel zu viel, weil wir halt eben ja, XY erreichen wollen. Und dann ist es ja eigentlich schon auch wichtig, bei der Ursache anzusetzen. Und das ist dann in dem Fall vielleicht der frühe Glaubenssatz, den wir gelernt haben, hey, ich muss halt Leistung bringen, um geliebt zu werden und dann zu verstehen, aber nicht auf rationaler Ebene zu verstehen, sondern auf der tieferen Ebene, hey, ich muss gar nichts, ich muss einen Scheiß, ja, ich kann meinen Bedürfnissen folgen und kann so sein, wie ich bin, und dann hören sie auch mit diesen Verhaltensmustern auf. Ja. Weil das siehst du vielleicht ähnlich bei der Verhaltenstherapie, ich sag nicht, dass es schlecht ist, ich glaube nur, dass es, ja, vielleicht schon. es gibt ja auch Erfolgsgeschichten.
Ja, sagen wir mal. Letztendlich kommt es ja sowieso primär auf den Therapeuten an. Ne? Also das ist ja meistens der Fall. Ne?
Ja, voll. Deshalb, was dir hilft, hilft dir. Und das ist dann völlig in Ordnung nach Verhaltenstherapie. Aber ich glaube halt, dass die sehr oberflächlich ansetzen und dann halt an deinem Verhalten rumdoktern und dir dann Tipps geben wie, ja, jetzt arbeit halt mal ein bisschen weniger oder geh mal mehr in den Wald und so. Ja, ist ja schön und gut, aber es hilft mir halt trotzdem nichts. Da in mir ist trotzdem eine Stimme, die schreit, nein, du musst weiterarbeiten, du kriegst sonst die Liebe nicht mehr von deinen Eltern, so im Kern. Ja. Deshalb auch hier die Ursache zu finden, so wichtig. Und wo die dann schlussendlich liegt, das ist dann ganz individuell. Und da finde ich es geil, dass du auf so vielen Ebenen arbeitest, weil es kann auch sein, dass jemand die ganze Zeit irgendwelche emotionalen Themen bearbeitet, aber halt einfach den ganzen Tag nur irgendeinen Scheiß frisst oder irgendein Defizit hat, einen Nährstoffmangel, der eigentlich dafür verantwortlich ist.
Ja, meistens ist es ja nicht nur eine Ursache oder ein Faktor, sondern wenn man mal so den durchschnittlichen modernen Lebensstil betrachtet, dann hast du halt direkt 20 Faktoren, die Angst irgendwie nur auf der körperlichen Ebene befeuern. Und dann hast du halt noch dann irgendwann die mentale Ebene obendrauf, weil du dann anfängst, die Symptome zu bewerten. Also so war es ja bei mir auch. Ne? Meine erste Panikattacke war halt rein aus meinem Lebensstil heraus. Mhm. Und das, was daraus entstanden ist, die Angststörung, ist ja dann dadurch gekommen, dass ich halt angefangen habe, diese ganzen Symptome zu bewerten und als bedrohlich zu sehen. Aber da musste ich natürlich auch so ansetzen, dass ich natürlich das auch ganzheitlich behandle, weil dann hätte es mir ja nichts gebracht, nur die mentale Ebene zu behandeln, weil mein Lebensziel ja immer noch scheiße war. Mein Lebensziel hatte immer noch meine Angst befeuert. Deshalb musste ich ja quasi alles behandeln, alles aus der Welt schaffen.
Ja, deshalb nicht zu einseitig draufschauen, sondern vielschichtig. Und bei jedem ist es halt eben nun mal individuell. Und wenn du aber alle Ebenen mit einbeziehst, dann wirst du bei dir wahrscheinlich auf irgendeiner Ebene die Lösung auch finden.
Ja, und die Sache ist dann, hatte ich gestern wieder einen Kommentar auf TikTok, so von wegen, aus der Ernährung heraus können halt keine Angstursachen entstehen, gibt's dazu Studien, bla bla. Und dann denke ich mir immer, Junge, guck mal, ne? Ich muss dich nicht überzeugen, so. Du machst dir die Angstbewältigung unnötig schwer, so. Ja. Mir ist es egal, was du aus deiner Angstbewältigung machst oder aus deinem Leben machst, so. Und dann tun die Leute mal so, als würde es diese Ursachen nicht geben, und dann denke ich mir so, ja, dann mach dir halt selber das Leben schwer. Juckt mich dann halt im Endeffekt auch nicht.
Ja, voll. Sehe ich auch so. Die sind halt einfach noch nicht an dem Punkt, wo sie dann wirklich Verantwortung für sich selbst übernehmen.
Ja.
Und die suchen ja meistens uns auch nicht auf. Also ich ziehe irgendwie immer Menschen an, die schon sehr viel ausprobiert haben, viel auch hinterfragen und dann auch mal wirklich nach einer nachhaltigen Lösung suchen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich die absolute Wunderpille habe und jedem Menschen helfen kann, aber wenn die so eine Odyssee hinter sich haben, dann brauchen die halt einfach mehr und auch wirklich mal ursachenorientierte Behandlung oder Begleitung oder was auch immer. Und dann kommen meistens solche, ich sage jetzt mal, soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber solche Opfer ziehen wir ja meistens gar nicht wirklich an. Oder bei mir ist es jetzt oft so
gewesen. Du nicht. Ah, du? Ich habe wirklich sehr viele Leute, die noch halt, in diesem Symptomfokus hängen, dass sie halt immer noch so auf dieser Ebene sind, quasi primär die Angst vor der Angst, die halt alles befeuert, körperliche Ebene noch nie irgendwie betrachtet. Und bei den meisten musst du dann wirklich beim kleinen 1x1 immer noch anfangen. Also da habe ich wirklich noch sehr viele von, ja.
Gut, aber das habe ich schon auch. Aber ich meine halt so diese Intention, mit denen die zu mir kommen, dass sie wissen, okay, ich muss jetzt Verantwortung übernehmen für mich. Und dann sind die auch offen, sich das anzuhören und nicht dann... Das meine ich damit. Aber ich habe schon auch Klienten, die dann zu mir kommen und sagen, hey, ich kapiere noch nicht mal, was mein Herzrasen bedeuten soll.
Ja.
Und da habe ich eben auch noch ein paar Fragen gesammelt, hast du ja auch gesehen. Ich habe in der Community mal gefragt, ob es da ein paar Fragen gibt, die sie so an uns stellen möchten, wenn wir uns jetzt hier treffen. Sollen wir die vielleicht mal
Ja.
durchgehen?
Ja,
Also
immer.
die erste Frage war: Warum spüre ich meine Angst und Panik im Unterleib und in den Oberschenkeln? Soll ich zuerst mal dazu was sagen oder willst du zuerst mal
Oder
was dazu sagen?
darf ich dieses Thema kurz auseinandernehmen? Das ist auch so
Ja,
ein,
mach.
das ist nämlich so ein Thema. So, ich habe ja schon gesagt, ich betrachte die Angst ja mal aus einer, aus einer primitiven Sicht, ne? Also jedes Symptom, jedes Stresssymptom hat eine primitive Funktion. Und was ich absolut nicht leiden kann, was ich super häufig sehe, gerade aus diesen spirituellen Wu-Wu-Kreisen, ist dieses, dass man diese primitiven Symptome nimmt und dann irgendeine menschengemachte Geschichte da rein dichtet. So von wegen, nehmen wir jetzt mal Symptom Schluckbeschwerden. Also Schluckbeschwerden aus natürlicher Sicht bedeutet nichts anderes, als dass dein Körper verhindern will, dass du oben Nahrung reinwirfst, weil Verdauung aus natürlicher Sicht in einer Gefahrensituation einfach Energieverschwendung wäre. Und dann gibt es Leute, die halt daherkommen und sagen, ja, nee, so ist das ja nicht. Also du hast Schluckbeschwerden, weil du deine Probleme seit Jahrzehnten nicht aussprichst. Da, also da bin ich ganz allergisch gegen. Das ist, glaube ich, meine größte Allergie in diesem Bereich. Und deshalb sage ich halt immer, jedes Symptom sollte halt einfach durch eine primitive Linse betrachtet werden, weil es halt immer auf diesen Überlebensmechanismus hinausläuft. Hier unterteile ich auch immer in zwei Kategorien. Das ist einmal die Kategorie Leistungssteigerung, weil der Körper halt, das heißt nicht umsonst Flucht- oder Kampfmodus, der Körper will flüchten oder kämpfen und dafür muss er halt mehr Leistung bringen. Und um mehr Leistung bringen zu können, um besser flüchten zu können, um besser kämpfen zu können, muss halt unser Herz schneller schlagen, um den Körper besser mit Sauerstoff zu versorgen. Die Muskeln müssen angespannt sein, um halt diese Energie umsetzen zu können. Und ja, das ist halt eine Kategorie der Symptome. Und die andere Kategorie ist halt, wie ich gerade angesprochen habe, dass der Körper keine Energie verschwenden will für Prozesse, die halt für dieses Überleben unnötig sind. Darunter fällt halt primär die Verdauung. Durchfall bedeutet letztendlich nichts anderes, genau wie Erbrechen, dass der Körper Ballast abwerfen will, damit er ihn nicht mehr verdauen muss, keine Energie verschwenden muss. Wie gesagt, Schluckbeschwerden, dass kein neuer Ballast oben reingeworfen wird. Und in diese zwei Kategorien kann man letztendlich jedes Symptom einordnen.
Okay, sehe ich ähnlich, also sehe ich sehr ähnlich, dass diese Symptome, egal was es dann schlussendlich ist, ob Herzrasen, kribbelige Hände, schwammige Beine oder im Unterleib oder im Oberschenkel, dass es einfach auf Flucht oder Kampf zurückzuführen ist oder halt eben auf diesen Freeze-Mode, auf Rückzug.
Ja.
Ja, sehe ich auch so. Das kann man schon sehr primitiv betrachten. Ich frage mich dann halt immer nur, was ist denn davon dann eben eigentlich auch die Ursache? Wenn jetzt
Ja,
jemand
klar,
eben,
das ist ja dann, aber das ist ja dann wieder ein anderes Thema.
ja, genau. Aber das eben
Ja.
erstmal so zu erklären, dass derjenige checkt, okay, es ist ein völlig normales Symptom,
Ja,
also
klar.
ein sinnvolles Symptom, das ich da habe, ist ja schon mal eigentlich schon mal ein Gamechanger für jemanden,
Ja.
der Angst vor diesen Symptomen hat. Und dann aber mit dem rauszufinden, okay, was geht da jetzt eigentlich ab? Warum hat derjenige eigentlich Schluckbeschwerden? Oder wie sie jetzt hier zum Beispiel, dass sie die Panik so extrem im Unterleib spürt oder in den Oberschenkeln? Kann ich eigentlich auch sagen, Oberschenkel, wie du gerade gesagt hast, Fluchtmechanismus bereitet dich vor zu rennen oder zu kämpfen.
Ja.
Oder im Unterleib ist ja oft diese extreme Nervosität, da entsteht halt oft auch diese Energie, und da macht sich das da halt bemerkbar. Also das ist schon mal so zu erklären. Was ich dann aber eben auch halt extrem wichtig finde, ist diese Ursache dann rauszufinden. Und das können ja dann die verschiedensten Konflikte sein. Und da kann
Klar.
es ja dann theoretisch schon sein, dass es dann irgendwie so ist, ja, ich will irgendwas nicht schlucken oder ich kann gerade irgendetwas nicht mehr runterschlucken. Ja, so ich, oder ich habe irgendwas nicht ausgesprochen, was ich unbedingt aussprechen müsste eigentlich. Kann ja schon sein, dass das dann die Ursache dafür ist.
Ja, aber was ich sagen will, ist halt einfach, also es gibt halt ein fest von der Natur festgelegtes Spektrum an Stresssymptomen. Also es gibt jetzt kein Stresssymptom, das irgendjemand anderes noch nicht gespürt hat. Aber das muss ja nicht bedeuten, dass ich jetzt automatisch, weil ich etwas nicht ausspreche oder nicht Nein sagen kann, dass ich dann automatisch Schluckbeschwerden haben muss. Weißt du, was ich meine? Und das ist ja das, wie die Leute an dieses Problem rangehen, halt viele. Und das ist halt das, was mich stört, weil das ist halt absoluter Unsinn.
Ja, das ist dieses Spiritual Bypassing, oder nennt man das doch, oder?
Ja.
Auch zum größten Teil.
Und dann, ja, vor allem hält das einen auch davon ab, ne, wenn wir jetzt wieder so in diesem Bereich sind, den wir schon angesprochen haben, dieses Fühlen und Denken, weil du dann wieder halt auf dieses Gleis des Denkens kommst, weil du halt nicht mehr, also du spürst jetzt nicht die körperliche Empfindung, quasi den Kloß im Hals, sondern du hältst wieder an irgendwelchen Geschichten fest. Also das muss jetzt da und darauf basieren, weil ich etwas nicht ausgesprochen habe. Ja. Und dann bist du wieder in diesem inneren Dialog, kommst wieder weg vom Fühlen und dann trittst du quasi wieder auf der Stelle.
Ja, macht voll Sinn. So, ah geil, jetzt habe ich eine Lösung dafür, ah, da kann ich ja jetzt entspannen. Und dann hast du eigentlich das ursprüngliche Problem gar nicht gefühlt oder gespürt, um das es wirklich geht. Ja, Mann, bin ich voll bei dir. Habe ich aber auch lang so praktiziert. Mhm. Ja, ich habe gedacht, okay, das ist Symptom X, ich schlage jetzt mal nach. Ah ja, okay, ich kann irgendwas nicht runterschlucken. Ah, okay, dann kann ich mich jetzt wieder entspannen. Ja,
es macht ja vor allem laufen diese, guck mal, egal was diese Geschichte auch ist, und ob es jetzt ist, weil du kannst etwas nicht runterschlucken oder du kannst nicht Nein sagen. Das läuft ja auch alles auf Stress hinaus. Das sind ja letztendlich auch einfach nur Faktoren in deinem Leben, die für Stress sorgen. Und dann sind wir wieder in diesem primitiven Mechanismus. Körper erkennt irgendwo eine Gefahr, reagiert halt mit diesen Symptomen. Und was diese Symptome dann sind, ist halt von Mensch zu Mensch individuell, aber halt immer in diesem festgelegten Spektrum.
Ja, deshalb macht der Satz auch so viel Sinn. Deine Angst ist nicht dein Feind, sondern dein Freund, der dich auf etwas aufmerksam machen will. Ja.
Absolut.
Ja, nur wenn es sich als in dem Moment halt einfach nicht anfühlt wie ein Freund. Oder wenn es mein Freund wäre, wäre er nicht lang mein Freund. Okay, also dann die nächste Frage, dann haben wir die jetzt mal, glaube ich, gut so gut es geht beantwortet. Nächste Frage wäre Symptome bei Angststörung, Schwindel, Schluckbeschwerden, Luftnot, Druck im Hals. Haben wir soweit dann eigentlich auch beantwortet. Nächste Frage, wie bekommt man psychosomatische Symptome in den Griff? Also haben wir ja auch schon zum Teil beantwortet, aber sag mal vielleicht da noch was dazu.
Ja, also da würde ich schon mal erstmal drauf eingehen, auf die Wortwahl, weil ich zucke mal so ein bisschen zusammen, wenn ich in den Griff kriegen höre, weil in den Griff kriegen bedeutet, an etwas festzuhalten und etwas kontrollieren zu wollen. Und wenn ich etwas festhalte, kann ich es nicht loslassen. Also kann es halt auch nicht verarbeitet werden und kann halt auch nicht wieder gehen. Und ich glaube, dass halt dass es halt auch sehr wichtig ist, wie man etwas ausdrückt oder wie man etwas formuliert, weil es halt auch das eigene Verhalten beeinflusst. Und wenn ich halt ständig davon rede, dass ich etwas im Griff haben will, dann werde ich halt auch genau das erreichen, dass ich etwas irgendwann im Griff habe. Aber genau das sorgt dann halt dafür, dass ich es nicht überwinden kann.
Ja, das sehe ich genauso. Also die Worte ist ja nicht nur der Gedanke oder das ausgesprochene Wort, das das dann beeinflusst, sondern du merkst ja eigentlich auch schon die Grundhaltung. Mit diesem Griff haben wollen, es spielt eigentlich Kontrolle eine Riesenrolle. So, absolut. Ich will das halt jetzt auch kontrollieren, ich will das jetzt in den Griff kriegen, dass es sich dann verzieht oder weggeht. Ja. Aber jetzt mal angenommen, das wäre echt ein Botschafter, der dir was mitteilen möchte, dann wäre es eigentlich dumm, den wegzuschicken, weil der will dir ja eigentlich nur helfen. Nee, ich will ihn in den Griff bekommen und ihn von mir fernhalten, dass ich es ja nicht fühlen muss. Ja, also, wie bekomme ich psychosomatische Symptome in den Griff? Hör auf, es in den Griff bekommen zu wollen. Schau mal genauer hin.
Aspekte, ja.
Ja, geh ins Fühlen und check mal nach, auf was für einem Konflikt basiert es denn. Schau mal nach der Ursache, wie wir es die ganze Zeit sagen.
Ja.
Genau, nächste Frage. Wir haben noch 4 Stück. Wie und warum kam es bei dir zur Augenmigräne? Hat sie das echt so gefragt? Ja, sage ich das irgendwo? Das war eine Frage an mich. also vielleicht, da sage ich auch noch was kurz dazu. Ich glaube, Augenmigräne oder überhaupt Symptome mit den Augen, da kommen wir jetzt nicht, also es soll jetzt nicht Richtung Spiritual Bypassing gehen, sondern da ist auch so in die Richtung, was konnte ich nicht sehen oder wo will ich eigentlich nicht hinschauen? Das spielt hier, glaube ich, schon eine große Rolle. Und wenn wir dann aber mal anfangen, eben wirklich hinzuschauen, dann kommt es eben zu diesem Konflikt und der äußert sich dann eben oft bei den Augen. Und wenn wir eben auch viel unter Kontrolle haben wollen, viel in den Griff haben, im Griff haben wollen und viel analysieren mit unserem Verstand oder mit dem Kopf, dann bekommen wir halt einen extrem großen Druck im Kopf oder es kommt zu einem extrem großen Druck im Kopf, das jetzt auf physiologischer Ebene zu erklären, wird wieder viel zu weit führen. Könnte ich jetzt im Moment da wahrscheinlich auch gar nicht. Aber es kommt halt zu Druck im Kopf und das löst dann unter anderem auch wieder Migräne aus. Also so sehe ich es bei mir mittlerweile. Und als ich dann aufgehört habe, alles zu kontrollieren und wirklich auch gewisse Dinge losgelassen habe, auch wirklich mal hingeschaut habe, war dieses Symptom weg. Also ich habe heute keine Augenmigräne mehr, gar nichts mehr. Schon lange nicht mehr.
Genau. Ja, hinschauen ist ja auch einfach ein riesiges Thema, ne? Deshalb, ich kriege ja zum Beispiel häufig die Frage gestellt, ob Meditation oder Achtsamkeit nicht auch einfach nur Ablenkung ist. Und dann antworte ich halt immer so, wie soll etwas Ablenkung sein, wenn es dafür sorgt, dass man das erste Mal überhaupt erst hinschaut? Weil
Ja.
das ist ja das, worauf Achtsamkeit hinausläuft, dass ich wirklich mal die Symptome oder die körperlichen Empfindungen als das betrachte, was sie wirklich sind und wirklich mal hinschaue, statt mich einfach nur davon abzulenken und immer nur ja das Gefühl, sage ich mal, auf diese gedankliche Ebene zu ziehen und es dort halt als Gedanken einfach nur zu zerdenken und dort nicht
Ja.
weiterkomme.
Ja. Ja, dieses Ablenken. Es ist ja oft im Kern geht es ja genau darum, dass wir dieses Zeug, was da, oder diese Gefühle, diese Empfindungen, diese Emotionen in uns nicht fühlen wollen und uns deshalb davor ablenken und immer hin zu den guten Sachen, hin zu den guten, positiven Gefühlen. Und dann fangen wir halt an, alles Mögliche zu machen, was du ja wahrscheinlich auch hattest. Was habe ich alles gemacht? War zum Teil annähernd nicht spielsüchtig oder so, aber ich war halt oft in Casinos, ich habe viel geraucht, ich habe Alkohol getrunken, viel Fernsehen geguckt, viel Sport gemacht, bin joggen gegangen, viel, sehr viel und habe dann einfach lauter Ablenkungsstrategien entwickelt, die dann halt irgendwann nicht mehr funktioniert haben und dann kam halt Fass bei mir zum Überlaufen und dann waren die Symptome eigentlich dauerhaft da und dann konnte ich halt nicht mehr weglaufen. Das hat dann halt einfach irgendwann nichts mehr gebracht und was waren bei dir so die Mechanismen, was du gemacht hast, um dich davor abzulenken?
Weiß jetzt nicht mehr, ob ich so bewusste Mechanismen hatte, aber bei mir war halt allein schon dadurch, dass dass mein Lebensstil sowieso schon quasi wahrscheinlich 20 verschiedene Ursachen erschaffen hat, dass mein Lebensstil einfach schon so drauf ausgerichtet war, einfach auf dieses schnelle Dopamin durch die Ernährung. Ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, an dem Tag, wo ich meine erste Panikattacke hatte, habe ich, weiß nicht, da war noch so die Zeit, da habe ich Energy Drink gefrühstückt, quasi.
Ja, krass.
Und das war halt so, das macht halt auch was mit dem Körper, ne? Weil du halt immer dieses Fast Food, Zucker, Koffein, immer dieses schnelle Dopamin. So, und da kommt dein Gehirn auch irgendwann nicht mehr drauf klar. Ne? Und das ist halt für viele, ja, ich sag mal, Ursache und Coping-Strategie gleichzeitig. Und so war es, glaube ich, bei mir halt auch.
Ja, bei mir auch. Also eben Joggen zum Beispiel war ja auch dieser schnelle Kick, wahrscheinlich auch ein Stück weglaufen, aber auch dieses Zocken gehen, das war halt immer wieder Dopamin, Dopamin, Dopamin. Ich habe auch
Ja.
morgens Red Bull gesoffen und erstmal eine geraucht. Geile
Ja.
Kombi, erstes harzer Frühstück. Ja, wieder Kaffee und Zigarette ist ja eigentlich auch erst harzer Frühstück. Aber es ist
Ja.
auch mittlerweile, es sind so viele Leute mit Red Bull und Zigarette in der Hand. Ich kann dir ehrlich sagen, aus Erfahrung, es schmeckt zusammen auch gut. Es hat gut zueinander gepasst. Aber
Ja.
es ist halt nicht optimal und ich habe damals nicht erkannt, warum ich das mache. Heute weiß ich es.
Ja.
Ja, und heute habe ich das Verlangen danach auch gar nicht mehr. Okay, dann noch eine Frage. Ab wann sollte man in eine Klinik oder in eine Reha gehen?
Ui, ist die Frage für mich?
Ja, für uns. Jetzt
Okay,
darfst du gerne mal
dann
anfangen.
ja, beantworte du doch gerne.
Also ich würde mal sagen, ja, kann ich das so sagen? Gar nicht. Ich würde sogar sagen, okay, wenn man in die Klinik geht, das wird jetzt auch wieder viel zu weit führen wahrscheinlich, aber wenn man in die Klinik geht, dann wird man ja im Endeffekt auch wieder mit oberflächlichen Methoden behandelt. Nicht in allen, aber in sehr vielen Kliniken. Und man bekommt halt auch oft Medikamente, um die Symptome zu unterdrücken. Deshalb finde ich Klinik nicht optimal. Ja, ich will das jetzt nicht irgendwie bashen oder jemandem ausreden, wenn er den Impuls hat, da hinzugehen, probier es aus. Ja, oder in die Reha das Gleiche. Oft darf man dann halt irgendwelche Körbe stricken oder Gruppentherapien machen, wo man sich gegenseitig seine Symptome schildert und jeder so in seiner Opferrolle verharrt. Ich
Kastanienmännchen
habe
bauen.
genau, das gibt es auch noch, lauter solche Sachen. Also nichts wirklich zielführendes oder ursachenorientiertes. Das ist halt meiner Erfahrung nach das Problem. Ich habe aber auch schon Leute erlebt, die waren in der Reha und haben dann wirklich herausgefunden durch intensive Untersuchungen, dass es wirklich was Körperliches war. Also deshalb keinesfalls sagen, gehe auf keinen Fall. Aber wenn alle körperlichen Sachen irgendwie abgecheckt wurden und du da im Reinen bist und sagst, okay, dann muss es irgendwas mental-emotionales sein, dann vielleicht eher andere Wege ausprobieren.
Ja.
Das ist
Was
so
ich vielleicht noch kurz anschneiden kann, ist halt einfach aus der Erfahrung, beziehungsweise aus den Erfahrungen, die ich geschildert bekomme über solche Themen. man muss das Ganze halt sehr differenziert betrachten, muss halt immer jede Klinik und auch jeden Therapeuten an sich isoliert betrachten. Man kann nicht sagen, eine Therapie an sich ist jetzt gewinnbringend oder eine Klinik an sich ist gewinnbringend. Es kann halt auch das komplette Gegenteil erreichen. Ich habe halt auch schon Geschichten gehört und davon auch leider viel zu viele, dass Leute zum Beispiel in irgendwelchen Gruppentherapien sitzen, in der Klinik, ihre Erfolgsgeschichten nicht teilen dürfen, weil es die anderen Teilnehmer verunsichern würde. Und da denke ich mir dann halt, so soll es halt auch nicht sein. Und das ist halt, salopp gesagt, eine absolute Katastrophe, ne?
Ja, tatsächlich, jetzt wo du es sagst, hat mir auch mal jemand erzählt. Ja. Das ist eigentlich total paradox, weil es wird den Menschen ja eigentlich helfen zu sehen, hey, es gibt Hoffnung, natürlich. Man kann sich davon befreien, man kann Fortschritte machen. Aber nee, es wird so hingedreht, dass es die anderen eher belastet.
Ja. Crazy. Ja, diese Opferrolle wieder stärken, Passivität irgendwie zelebrieren.
Ja.
Ja, und dann einfach nur diese konstante Behandlung einfach, ne, die irgendwie dann oft auch einfach zu nichts führt.
Ja. Ja. Also, ich würde mal sagen, um das noch abzuschließen, wenn du merkst, dass es im Alltag gar nichts mehr funktioniert, du nicht mehr essen, nicht mehr schlafen kannst, alles komplett, alles gefährdet ist, dann geh in eine stationäre Behandlung, geh in die Klinik, geh in die Reha. Und das bedeutet auch nicht, dass du irgendwie schwach bist oder so, sondern schau dann, dass du irgendwie eine Lösung für dich findest. Aber wichtig ist eben, schau nach der Ursache, wenn du, warum dein Körper nicht mehr funktioniert, was die Symptome eigentlich mitteilen möchten. Ja, das ist zusätzlich einfach extrem wichtig.
Ja, und ich glaube auch, dass so kritisches Denken immer extrem wichtig ist und dass man auch wirklich hinterfragt, ob man jetzt auch wirklich hilfreichen und wertvollen Input bekommt oder ob das Ganze einfach nur so, weiß ich nicht, einfach nur so Beschäftigungstherapie ist.
Ja, das ist wahrscheinlich sehr oft der Fall. Aber wie gesagt, nicht alle.
Ja, nicht alle, stimmt.
Okay, dann, jetzt haben wir doch noch zwei Fragen. Die machen wir jetzt noch. Ich würde sagen, was, wenn der Partner mit meiner Angst nicht umgehen kann? War die Frage. Jetzt darfst du als erstes mal drauf eingehen. Ich sag dann auch noch gern was dazu, weil ich kenne das auch. Oder was heißt, ich sag dann gleich was dazu.
Oh, gute Frage. Also ist für mich natürlich irgendwie schwer zu beantworten, weil es bei mir halt nicht der Fall war, weil es bei mir halt quasi das genaue Gegenteil war. Meine Freundin war halt mein Therapeut in dem Sinne.
Okay, ja.
Ja, aber ich kann es halt auch nachvollziehen, wenn Leute damit überfordert sind. Also meine Freundin war halt auch oft überfordert damit, auch wenn sie mir halt klare Ansagen gemacht hat. Aber es ist halt immer, bin halt auch kein Fan von geteiltes Leid ist halbes Leid, sondern geteiltes Leid ist halt meistens doppeltes Leid.
Ja. Ja, ja, das trifft.
Wichtig finde ich halt, dass man seinem Partner halt auch durch sein eigenes Verhalten und durch die eigene Bereitschaft halt irgendwas zu ändern, halt auch zeigt, dass es überhaupt das Potenzial gibt und dass man nicht so, wie ich es halt auch lange Zeit gemacht habe, so in dieser Opferrolle ist und dem Partner dadurch quasi zeigt, dass man halt gar nichts ändern will. Und dadurch wird sich der Partner wahrscheinlich dann auch die Frage stellen, ob das irgendwie für die Zukunft noch irgendwie alles einen Sinn ergibt, wenn man sowieso nichts ändern will, wenn es jetzt immer so weitergeht. Von daher, ja, und Kommunikation ist halt ein riesiger Punkt, ne? Also die meisten Probleme entstehen halt einfach dadurch, dass man sie nicht ordentlich kommuniziert und dass man nicht ordentlich mit seinem Partner kommuniziert. Ja. Deshalb auch einfach mal ansprechen, was gerade die Probleme sind, wo man Hilfe braucht. Auch sich da irgendwie nicht zu schämen, da bestimmte Sachen anzusprechen und Hilfe zu verlangen.
Ja.
Und auch mal ganz klar anzusprechen, wo der Partner halt auch aktiv irgendwie behilflich sein kann. Ich glaube, das sind da einfach wichtige Punkte. Kommunikation, darauf läuft es wahrscheinlich hinaus.
Ja, finde ich auch extrem wichtig. Bei mir war es dann halt nur irgendwann so, ich habe das immer kommuniziert, habe zu meiner Partnerin halt, ich habe ihr gesagt, mir geht's nicht gut, ich habe keine Ahnung warum, das war das größte Problem, dass ich nicht wusste, was da abgeht. Und das habe ich aber immer wieder kommuniziert und ich habe ihr offen mitgeteilt, Schatz, ich fühle mich halt einfach nicht gut, ich keine Ahnung warum, ich habe wieder diese Ängste, bla bla bla. Und bei ihr war es dann auch oft so, sie war so, ja, okay, ich weiß, aber ich kann, was soll ich machen? Ich kann dir nicht helfen. Und dieses Unverständnis, glaube ich, das macht dich dann halt ein bisschen hilflos. Und vielleicht ist das auch in der Frage so ein bisschen drin, was, wenn er damit nicht umgehen kann. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass der Partner erkennt, okay, ich darf dich unterstützen, ich bin für dich da, weil wenn er das schon mal nicht ist, dann kannst du eh alles in Frage stellen.
Ja.
Ja. Aber wenn er versucht, dir zu helfen, dir aber nicht helfen kann oder nicht damit umgehen kann, er muss es gar nicht. Er muss es gar nicht. Ich habe irgendwann für mich gedacht, okay, meine Frau ist für mich da, die will mir helfen. Okay, schon mal gut viel abgecheckt. Also dann glaube ich, funktioniert das ganz gut. Aber ich brauche sie nicht damit belasten. Ich brauche ihr nicht immer wieder meine Probleme erzählen. Ich nehme die Eigenverantwortung und suche nach einer Lösung für mich. Und entweder sie unterstützt mich halt dabei oder halt eben nicht. Und meine Frau hat mich da wirklich unterstützt, stand da immer neben mir oder hinter mir. Deshalb, ich kann da nur sagen, dein Partner muss das nicht verstehen, er muss da nicht umgehen können und du brauchst ihn damit auch nicht zu extrem konfrontieren. Du kannst ihm das mitteilen, es ist XY, ich suche jetzt aber für mich nach einer Lösung. Und das entlastet dann auch schon mal die Beziehung, weil wenn er weiß, ich gehe jetzt in die Verantwortung, ich mache jetzt was, dann weiß er, okay, der tut was für sich und es wird wahrscheinlich wieder besser werden. Anstatt zu, ich laber den jeden Tag mit meinen Ängsten voll und Hilfe, ich bin das hilflose Opfer, ich kann nicht mehr und ich muss weg oder keine Ahnung, dann denkt dein Partner auch irgendwann, okay, macht das jetzt für mich noch Sinn?
Ja.
Kann ja eine verschiedene Dynamik annehmen, aber ich finde es wichtig, dein Partner muss das nicht checken. Ja, Partner muss es nicht verstehen. Du kannst dich um dich selbst kümmern.
Ja. Ja, wichtig ist überhaupt zu wissen, dass der Support halt da ist und dass man da nicht irgendwie fallen gelassen wird, einfach.
Ja, ja. Okay, dann, was haben wir hier noch? Gibt es eine Sache, von der du heute sagst, das hätte ich viel früher wissen müssen? Spannende Frage.
Ja. Vor allem eine komplexe Frage, weil es darauf so viele Antworten gibt, also zumindest bei mir.
Aber du darfst jetzt nicht so viel geben. Du darfst nur eine kurze geben.
Ich kann einfach zwei grobe Sachen zusammenfassen. Das ist halt einmal einfach dieser Symptomfokus war halt für mich ein Riesenproblem, erstmal einzusehen, dass Symptome nicht das Problem sind, weil solange man halt einfach glaubt, dass die Symptome das Problem sind, wird man das Problem halt oder die Angst halt dadurch einfach immer weiter befeuern, weil die Angst halt einfach eine Körperreaktion auf eine Gefahr ist und wenn man die Symptome zu einer subjektiven Gefahr macht, dann muss der Körper halt darauf auch mit Angst reagieren und dann hängt man halt in diesem Teufelskreis drin.
Ja.
Dann ein weiterer Punkt war für mich halt die körperliche Ebene, einfach einzusehen, dass mein Lifestyle einfach eine riesige Rolle in meinem Angstempfinden spielt und mein Lifestyle einfach an sich super viele Angstursachen erschafft. Mhm. Und vielleicht noch ein dritter Punkt kurz, ist das Thema Intention. Einfach, dass du quasi machen kannst, was du willst. Du kannst jede Veränderung an den Tag legen, die du willst. Aber sobald es aus einem Standpunkt rauskommt, dass du damit die Angst überwinden willst, tust du dir halt einfach keinen Gefallen.
Ja. Ja, gute Punkte. Muss ich da meinen Senf jetzt noch dazugeben? Nee, also nicht unbedingt. Ich würde einfach auch nur sagen, eben mehr raus. Klar, erstmal verstehen, was da abgeht. Das ist schon mal eine extrem große Basis, dass ich die Angst vor der Angst verliere und dann aber eben tiefer zu schauen und nicht mehr raus aus dem Verstehen und mehr rein ins Fühlen, weil noch mehr Wissen und noch mehr Wissen und noch mehr Wissen, das bringt dir keine Veränderung. Ja, vielleicht kurzfristig, weil du gewisse Verhaltensweisen anpassen kannst, aber in der Tiefe halt eben nicht. Also ich finde die Arbeit auf die tieferen Ebenen, ob es jetzt dann die Arbeit mit dem inneren Kind oder mit dem Unterbewusstsein oder was auch immer ist, ist unausweichlich, meiner Erfahrung nach. Ja, deshalb, das würde ich dazu sagen. Das hätte ich gern früher gewusst. Also nicht noch mehr Wissen, noch mehr Bücher, nicht noch ein Buch oder noch ein Buch, wo die Lösung ist, sondern wirklich auch mal nach innen zu gehen.
Ja.
Da könnten wir jetzt das nächste Fass aufmachen, was ist denn eigentlich nach innen gehen? Aber da können wir da vielleicht nochmal eine separate Podcast-Folge machen. Okay,
ich hab Zeit.
Wir haben tatsächlich auch noch eine Frage, das ist jetzt die letzte. Das ist auch ein Thema, was wir vorhin noch aufgemacht hätten. Genau. Was hältst du von einer medikamentösen Behandlung? Meine Ärzte empfehlen mir das. Und dann hat es privat nochmal drunter geschrieben. Sie meinen, so kann ich meine Ängste leichter bekämpfen.
Eieiei.
Willst du anfangen?
Gerne.
Ja.
Erstmal sind wir hier wieder ein bisschen Wortklauberei hier. Bekämpfen ist natürlich schon wieder, sitzt natürlich schon wieder völlig falsche Ziele, weil, das heißt nicht umsonst Flucht- oder Kampfmodus. Wenn ich versuche, die Angst zu bekämpfen, löse ich noch mehr Angst aus, weil Kampf halt immer mit Angst verbunden ist. Thema Medikamente. Ist ja immer ein heikles Thema, weil man ja auch nicht will, dass die eigenen Bremsschläuche durchgeschnitten werden und man in einen Baum fährt. Deshalb sage ich es mal vorsichtig.
jetzt habe ich es gecheckt, hat ein bisschen gebraucht.
Deshalb sage ich es mal vorsichtig. Also ich bin der Meinung, das ist nur meine persönliche Meinung, dass Symptome Teil der Angstbewältigung sind. Also so, ich sag's mal so, so wie ein Berg Teil des Bergsteigens ist, ist die Angst Teil der Angstbewältigung. Ich muss Symptome, also körperliche Empfindungen, fühlen, um die Angst vor ihnen zu verlieren. Sag ich's mal so. Wenn jetzt aber diese Gefühle, diese körperlichen Empfindungen, diese Symptome durch externe Substanzen unterdrückt werden, dann habe ich quasi keinen Kompass mehr, an dem ich mich orientieren kann. Weder was das Fühlen angeht, noch was die Erfolge oder Ergebnisse angeht, die ich durch allerlei Veränderungen irgendwie wahrnehmen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel meine Ernährung Angstursachen erschafft und Angst auslöst, ich diese Symptome aber unterdrücke durch Medikamente und meine Ernährung dann anpasse, dann merke ich logischerweise nicht mehr, ob meine Ernährung jetzt irgendwie einen positiven Einfluss hat oder ob es in die richtige Richtung geht oder halt nicht. Und da sehe ich halt das große Problem in Medikamenten. Damit will ich nicht sagen, dass Medikamente überhaupt keinen Nutzen haben, wenn es um absolute Notfallsituationen geht, wo es irgendwie um Leben und Tod geht. Bin ich der größte Verfechter davon, dass Leute Medikamente nehmen, bevor sie sich irgendwie von der Brücke schmeißen. Ja. Aber im Großen und Ganzen sehe ich halt den Nutzen für die Angstbewältigung nicht.
Ja. Okay. Möchtest du mit abschließen?
Damit will ich abschließen,
also, ja. Okay, also finde ich gut. Ich sehe das genauso. Ich glaube auch, Medikamente können sie in bestimmten Phasen wirklich hilfreich sein. Ich sage ja immer, wenn du Kopfschmerzen hast, akute, und du kaltst nicht mehr aus, dann schmeißt dir eine 800er Ibu ein. Aber dann find mal heraus, was löst denn eigentlich diese Kopfschmerzen aus, und nicht wieder Kopfschmerzen bekommen, wieder Ibu rein. Ja, und das ist, finde ich, sehr plastisches Beispiel, was es eigentlich deutlich macht, dass man eher mal hinschauen sollte. Und diese Medikamente, dass sie dämpfen, ist ja kein Geheimnis mehr. Die dämpfen eigentlich nur oder halten das unter der Oberfläche, was da eigentlich gefühlt oder verstanden werden will oder verändert werden möchte. Ja. Und das unterdrücke ich halt mit denen dann meistens nur. Und wie gesagt, das bedeutet nicht, dass Medikamente schlecht sind. Sie können wirklich hilfreich sein, aber sie lösen halt die Ursache nicht. Und das ist das allergrößte Problem, was ich da erkenne. Genau, also da lieber mal tiefer hinschauen mit mir oder mit dir. Da gehen wir aber nachher nochmal drauf ein. Genau, okay, dann würde ich sagen, wir haben die Fragen jetzt abgeschlossen. Wir haben einige Punkte schon benannt, die, glaube ich, auch sehr hilfreich sein könnten. Ich würde an der Stelle vielleicht gerne mal darauf eingehen, oder ich würde dir gern zum Abschluss, ich würde sagen, wir bringen es jetzt langsam Richtung Ende, wir haben jetzt auch schon dann bald eine Stunde voll. Ja, 57 Minuten sind wir tatsächlich schon hier. Ich würde dir gern mal noch eine Frage stellen, André.
Immer.
Die wir aber gerade eben eigentlich schon so ähnlich hatten. Egal. Was würdest du... Ah nee, das ist sie gar nicht. Das ist die Frage hier. Wenn du einem Menschen, der heute mitten in seiner Angst steckt, nur einen, wirklich einen einzigen Satz mit auf den Weg geben könntest, welcher Satz wäre das?
Du brauchst neue Gewohnheiten.
Du brauchst neue Gewohnheiten. Okay.
Angst basiert halt auf festgefahrenen Verhaltens- und Denkmustern, die halt logischerweise dann Gewohnheiten sind, und man kann Angst nicht überwinden, wenn man angstfördernde Gewohnheiten hat. Das Ganze jetzt nochmal ein bisschen auszuschmücken.
Okay, danke. Ich hätte aber da tatsächlich noch eine Frage dazu. Wenn du jetzt sagst, du brauchst neue Gewohnheiten, meinst du dann damit, du, wie zum Beispiel aus verhaltenstherapeutischer Sicht, das siehst du ja dann wahrscheinlich eher dann doch nicht so, oder? Dass wir versuchen, jetzt zwanghaft neue Gewohnheiten zu etablieren, oder?
Nee, es geht nicht um zwanghaft. Es geht einfach darum, einfach zu schauen, sind meine Gewohnheiten Angstursachen oder sind meine Gewohnheiten oder sorgen meine Gewohnheiten dafür, dass Angstursachen aus der Welt geschafft werden? Und das ist Meiner Meinung nach alles, worauf es letztendlich ankommt.
Okay.
Wenn ich zum Beispiel aufwache und ich versinke direkt in der Unachtsamkeit, meine Unachtsamkeit ist eine Gewohnheit, die die Angst befeuert. Gleichzeitig ist meine ungesunde Ernährung eine Gewohnheit, die Angst befeuert. Meine 4 Stunden Schlaf pro Nacht sind eine Gewohnheit, die meine Angst befeuern. Dann sind das halt Gewohnheiten, die einfach verändert werden müssen. Und die Angst kann halt nicht überwunden werden, solange diese Gewohnheiten existieren.
Ja, finde ich gut. Und da dürfen wir auch klar machen, wir befinden uns ja immer noch in dem Thema Angstbewältigung. Wir wollen uns ja erstmal davon befreien, was dann danach passiert, ist ja wieder eine andere Baustelle, weil dann tritt ja oft auch irgendwie so eine Leere ein. Wir haben uns dann von dem Gröbsten befreit, wir können eigentlich wieder leben. Und dann kommen ja noch andere Fragen ins Spiel. Ja, was mache ich hier eigentlich wirklich oder wer bin ich eigentlich wirklich? Das darf man dann auch für sich natürlich auch noch separat nochmal rausfinden. Aber wenn es um das Thema nur Angstbewältigung geht, bin ich echt bei dir. Da darf man wirklich mal sich selber auch mal ein bisschen in den Arsch treten.
Aber darf ich da noch mal kurz reingrätschen? Weil du sagst, dass danach andere Themen kommen. Das ist halt auch so was, was ich oft beobachte, dass Leute denken, dass nur weil sie eine Angststörung haben und diese Angststörung dann halt, oder sie gehen halt davon aus, dass wenn sie die Angststörung überwunden haben, sie quasi den Zenit ihres Lebens erreicht haben, nie wieder andere Probleme haben, weil das Problem halt so im Mittelpunkt stand, dass sie einfach glauben, dass wenn sie ihre Angststörung überwunden haben, ja, dass Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, eine Angststörung ist halt nur eine Baustelle im Leben. Das Leben ist halt einfach eine Folge von Problemen, die gelöst werden wollen. So funktioniert das Leben, so funktioniert unser Verstand. Es kommen neue Probleme. Ja, um die Wahrheit zu sagen, viele wahrscheinlich auch größer als eine Angststörung. Aber was ich dazu dann auch sagen muss, die Überwindung einer Angststörung und die Tools, die man dadurch lernt und mitnimmt, machen vieles einfacher im Leben.
Ja, was mir da für ein Bild kommt, für dir macht es irgendwann dann einfach auch gar nichts mehr aus, wenn du einen Hurrikan auf dich zurasen siehst, sondern du stehst dann einfach da und stehst auch in der Mitte des Hurrikans und bleibst dann aber auch da. Und das macht es dann schlussendlich aus. Also es ist mehr als nur Angstbewältigung, es gibt dir viel mehr mit fürs Leben. Und dann darfst du irgendwann natürlich dann auch rausfinden, was will ich denn eigentlich wirklich machen. Das resultiert dann meistens auch daraus, meine Erfahrung. Das erlebe ich immer wieder bei meinen Klienten. Aber eben, wie du sagst, wenn wir uns mal davon befreit haben, dann scheint uns nicht den ganzen Tag die Sonne aus dem Arsch, sondern es gibt immer wieder Phasen, ja, wo du dann denkst, okay, ist gerade jetzt auch doch nicht so geil. Aber es geht meiner Erfahrung nach immer stetig nach oben, auch wenn schwankend. Ja. Okay, sehr schön gesagt, André. An dieser Stelle würde ich noch gern sagen, dass wenn jemand mit uns, einem von uns in Resonanz geht, wir haben beide, du hast ein Webinar aufgenommen zu dem Thema Angstbewältigung, ich habe ein Videotraining aufgenommen, im Endeffekt das gleiche, nur eine andere Bezeichnung, zu dem Thema Angstbewältigung. Wer mag, darf sich das gerne anschauen. Wir würden das auch hier unten in den Kommentaren verlinken, in der Beschreibung verlinken. Wenn du magst, kannst du das gerne mal anschauen, eben. Je nachdem, mit wem du irgendwie mehr in Resonanz gehst, wenn du magst, kannst du dir natürlich auch gerne beide anschauen. Und was ich auch immer gerne dazu sage, ist, falls dir das Video auch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Abonniere auch gerne unsere beiden Kanäle, falls du sie noch nicht abonniert hast. Und falls du irgendwelche Fragen haben solltest oder vielleicht ein neues Thema für eine neue Podcast-Folge, wo wir uns gemeinsam nochmal treffen könnten, dann schreib es auch gerne in die Kommentare und teile den Beitrag gerne mit Menschen, die einfach gewisse
Wichtig.
Impulse brauchen. Ja, wirklich wichtig. Ja, André, die Abschlussfrage habe ich dir ja jetzt schon gestellt. Gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne zum Abschluss noch teilen möchtest? Ich habe Hunger.
Also vielleicht noch mal abschließend ein Konzept, von dem ich halt ein großer Fan bin, ist einfach die Angstbewältigung nicht in den Mittelpunkt zu rücken und die Angst nicht in den Mittelpunkt zu rücken, sondern die Angstbewältigung einfach nur zum Nebenprodukt zu machen. Das Nebenprodukt quasi aus guten Gewohnheiten, einfach weil es dafür sorgt, dass man nicht mit der Intention rangeht, die Angst zu überwinden, keine Widerstände aufbaut. Ja, das ist nochmal so eine wichtige Sache. Einfach neue Gewohnheiten aufbauen, etwas ändern im Leben. Und dann wird die Angstbewältigung auch quasi von alleine kommen, ohne dass man sie aktiv verfolgt.
Ja, Paul, darf ich das noch ergänzen?
Klar.
Also ich finde es auch noch wichtig zu sagen, weil viele eben glauben, dass wenn sie dann mal anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass es dann immer stetig leichter wird.
Ja.
Oft ist eben so, dass wir dann erst so eigentlich in diese Lösungsphase kommen und unser Körper dann sagt, okay, geil, endlich schaut der mal hin, ich habe jetzt die Möglichkeit, das loszulassen. Und dann kommen halt oft auch noch gewisse Dinge erstmal so richtig hoch. Und da dürfen wir dann halt auch einfach durchgehen und eben, wie gesagt, im Auge des Hurricanes stehen bleiben. Weil es ist nicht so, dass es dann jeden Tag leichter wird, sondern es wird vielleicht auch mal kurz ein bisschen schwerer. Das ist kein Zeichen davon, dass es nicht funktioniert oder schlimmer wird oder du jetzt komplett verloren bist. Das finde ich vielleicht noch
wichtig. Ja, gehe ich mit.
Okay. Cool, André, es hat mir echt richtig Spaß gemacht. Ich von mir aus gern noch erneute Folgen. Ich würde sagen, dass es auch nicht zu lang geht, schließen wir das hier ab, wegen der Aufmerksamkeitsspanne. Würde ich sagen, danke dir, André. Vielen Dank und bis zum
nächsten Mal. Ich hab zu danken.
Sehr gerne. Ciao.